Der vierte Teil des Galaterbriefs ist heute Abend dran und ich lese uns dazu aus Galater 3 die Verse 1 bis 14. O ihr unverständlichen Galater, wer hat euch nur bezaubert, da euch durch Jesus Christus vor die Augen gemalt worden ist als Gekreuzigter? Nur das eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist aufgrund von Gesetzeswerken empfangen oder infolge der Predigt vom Glauben? Seid ihr wirklich so unverständlich? Im Geist habt ihr den Anfang gemacht und wollt jetzt im Fleisch den Abschluss machen? So Großes solltet ihr vergeblich erfahren haben? Ja, wenn's denn vergeblich gewesen wäre. Da euch also den Geist mitteilt und Wunderkräfte in euch wirkt, der tut es aufgrund von Gesetzeswerken oder infolge der Predigt vom Glauben. Es ist doch so wie bei Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr erkennt also, die Gläubigen sind Abrahams Söhne. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündet, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, oder darauf bauen, stehen unter einem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allen Geboten, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen, beharrt, um sie tatsächlich zu erfüllen. Dass aber aufgrund des Gesetzes niemand bei Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber hat mit dem Glauben nichts zu tun, sondern da gilt, wer sie erfüllt, der wird durch sie leben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, dadurch, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holzpfahl hängt. Es sollte eben der, der dem Abraham verheißen hat, den Segen in Christus Jesus, dem sollte zuteil werden, damit wir das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Wir wollen beten. Danke, Herr Jesus, dass wir auf dich sehen dürfen, so wie wir es gesungen haben, auf dich hören können, dass wir dazu heute Abend uns wieder sammeln, uns darauf besinnen, noch einmal einstellen können, dass du durch dein Wort zu uns reden willst. Danke, dass du das immer wieder tust, dass du großes Interesse daran hast, dass wir achten auf dein Wort, damit wir nicht aus der Spur kommen, damit wir möglichst geraden Kurs fahren können in deiner Nachfolge hinter dir her, damit wir wirklich in unserem Werdegang des Glaubens vorankommen. Lass dazu auch diesen Abend dienen, gerade durch dieses Wort, das so deutliche Unterscheidungen macht, damit wir immer wieder die richtige Perspektive haben, damit wir uns nicht ablenken lassen von anderen Dingen, die anscheinend auch gut und fromm sind oder klingen, sondern damit wir wirklich den Kurs halten, so wie du das uns zugedacht hast. Wir wollen dich ehren als den, der unter uns wirksam ist durchs Reden und auch durchs Hören. Amen.
Paulus ist noch nicht fertig. Er hat schon zwei Kapitel gebraucht, um erst einmal klarzulegen, biografisch gesehen, wie er Apostel Jesu Christi ist und dass wer ihn hört, ein Apostel Jesu Christi hört und dass das ganz relevant ist, was er zu sagen hat zum Thema gerecht allein aufgrund des Glaubens. Er ist noch nicht fertig. Wir merken, dass hier zwar gibt es eine Zäsur zwischen dem zweiten und dritten Kapitel, aber er geht wieder gleich deutlich rein, sehr markant, sehr klar erkennbar, sehr pointiert. O ihr unverständigen Galater, so fängt er das dritte Kapitel an. Was war das große Grundthema die meisten von Ihnen wissen es, das Grundthema des Galaterbriefes ist dieses gesetzesfreie Evangelium, festhalten gegen irgendwelche Verunreinigungen, irgendwelche Verschiebungen, irgendwelche Achsveränderungen, die passieren könnten. Der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, wird allein aufgrund dieses Glaubens beschenkt mit der Rechtfertigung von Gott. Das ist sein Kernthema. Wir hatten es ja im letzten Mal mit dem Satz, Kapitel 2, Vers 16, mit diesem großen Kunstwerk, Pyramidensatz, der da aufbaut und dann zum großen Fazit kommt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist es, was Paulus wichtig ist. Und jetzt geht er mit seinem Stil ja gleich weiter. Es ist ja so, dass beim Stil des Apostels Paulus sich die Geister ein wenig scheiden. Gerade hier im Galaterbrief. Den Römerbrief halten die meisten noch aus. Den Galaterbrief, der ist noch schärfer, noch deutlicher ist hier der Apostel Paulus am Formulieren. Was er im Römerbrief noch relativ ausgewogen darlegt, argumentativ durchführt, Stück für Stück, das fehlt uns in der Weise, in dieser Ruhe im Galaterbrief. Das ist nicht ausgewogen, das ist nicht ruhig, argumentierend, wohl formulierend, das ist relativ zügig, heftig, deutlich. Einer hat es mal so formuliert, eine rasch und zornig hingeworfene Kampfschrift. Mag ein bisschen übertrieben sein, aber der Grundgedanke ist dahinter. Und das spürt man ein bisschen, Kapitel 3, Vers 1. Das ist ja nicht gerade die höflichste Anrede für eine Gemeinde. Sie ist ja ein bisschen abgemildert in unserem Übersetzungsdeutsch. Oh, ihr unverständigen Galater, man müsste es ein bisschen deutlicher formulieren. Auch dann ist es noch abgemildert. Sie können es dann selber noch deutlicher formulieren. Wenn man sagt, oh, ihr törichten Galater, Sie können noch einen Schritt dazugeben, dann sind Sie der richtigen Vokabel. Die traue ich mich aber jetzt nicht auszusprechen. Also auf jeden Fall, er formuliert es sehr deutlich, sehr, sehr deutlich. Und man spürt seinen Pulsschlag dabei. Das ist keine Kathederrede, die er da hält, sondern hier geht es ihm wirklich darum, dass diese Gemeinden, wenn die so weitermarschieren, tatsächlich das Riesengeschenk eines gesetzenfreies Evangeliums verlassen. Und deswegen geht er voll rein, grätscht in die Gegner rein, spricht sich deutlich an, provoziert, ärgert, richtig, das macht er alles und geht dann auch nachher noch weiter. Er spricht dann später von vergeblichem Einsatz, von falschem Weg, von aus der Gnade gefallen, also noch stärkere Worte kann man eigentlich kaum mehr nehmen, die der Apostel Paulus im Galaterbrief nimmt. Hier in unserem Kapitel spricht er zweimal von diesen törichten Galatern und nervt natürlich seine Leser mit dieser unangenehmen Fragetechnik. Ja, ich will euch nur eins fragen, und das will ich euch fragen, das will ich euch fragen, und das will ich euch fragen. Man sagt, ja, ist ja gut, wir haben ja verstanden. Und nach dieser Fragetechnik rauscht er mit ihnen durch 6 Bibelstellen des Alten Testamentes. Zack, 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 zack. Endergebnis, der Segen Abrahams kommt in die Heidenwelt in Christus Jesus und wir erfahren den verheißenen Segen durch den Geist, durch den Glauben. Punkt, aus, Ende, fertig, zack. Richtig massiv geht er in dieses Stück hinein. Und wir sagen, ja, wir haben ja es im Grunde verstanden. Wir wissen ja, Paulus, was dir ein solches Anliegen ist. Wir begreifen, denke ich, immer mehr an unserem eigenen Leben, auch am Begleiten von anderen Christen, vielleicht auch im seelsorglichen Kontext, auch am Miterleben des Weges der Gemeinde Jesu in unserem Umfeld. Unklarheit in den Grundfragen des Evangeliums hat mehr Folgen, als die meisten erkennen und sehen und die einem deutlich werden können. Unklarheiten bei den Grundfragen des Evangeliums sind absolut folgenreich. Es ist wie so eine schiefe Ebene, die reinrutscht und die dadurch in alle Bereiche hinein diffundiert. Und die großen Komplexe, die kann man sehr schnell beschreiben, wo Unklarheiten den Grundfragen Folgen hat. Da ist einmal das, was in Paulus sehr, sehr wichtig ist, wenn es kein hundertprozentiges Evangelium gibt, bedeutet das, und das ist für ihn das Allerschlimmste, letztlich eine Gottes- und Christusentehrung. Eine Gottes- und Christusentehrung findet statt, wenn das Evangelium nicht mehr 100% in diesem Sinn zur Rechtfertigung verstanden wird. Weil damit die Minderung des Heils, bewusst oder unbewusst, und die Wirksamkeit der Minderung des Heils bewusst oder unbewusst in Kauf genommen wird. Wenn ich das nicht mehr gelten lasse, hundertprozentig, was am Kreuz auf Golgatha für die Glaubenden, für die ganze Welt geschehen ist. Das eine, der eine große Komplex, wo man so eine schiefe Ebene hineinrutschen kann. Und sobald die Grundfragen des Evangeliums nicht mehr klar für uns sind, verliert das Evangelium seine Tragkraft, verliert das Evangelium den großen Geschenkcharakter, kommen die ganzen Geschenke, die im Evangelium drin sind, nur noch prozentual und abgespeckt bei uns an. Das große Thema der Heilsgewissheit, das große Thema der Freude in Christus, das große Thema Zeugnis geben zu dürfen von einem Geschenk, was über die Maßen uns reich gemacht hat. Das eigentliche Glück, was christlichen Glauben ausmacht. Ein Wille zur Heiligung, eine Sehnsucht nach dem ganzen Christus. Das alles kriegt dann so eine abgespeckte Version. In der Bildsprache würde ich sagen, wer das Evangelium in seiner Schönheit nicht hält, verhält sich so, als ob er einem Vogel die Flügel stutzt. Und dann ist es nur so ein mühsames Rumgeflatter, wo man eigentlich merkt, ja, das war mal wunderschön, aber eigentlich fliegt der Vogel nicht mehr. Der flattert nur noch, der hebt nicht mehr ab, der freut sich nicht mehr an der Gerechtigkeit in Christus, der freut sich nicht mehr an Jesus Christus im eigentlichen Sinn. Es ist so ein Geflatter. Da war vielleicht mal was, aber man kann es nicht mehr richtig erkennen. Und sobald natürlich das passiert, sind wir förmlich gezwungen, die alten Motoren wieder anzuwerfen. Das ist ja klar. Wenn ich nicht mehr den Auftrieb des Christus in mir habe, der Freude am Christus, dann muss ich die alten Motoren wieder anwerfen. Und dann rutschen wir in diese alten Systeme wieder rein, versuchen so halbwegs unsere alten Religionsmotoren wieder laufen zu lassen, bemühen es uns und anderen irgendwie auch Gott recht zu machen, fahren unsere Leistungen hoch und das merkt man uns dann mächtig an. Da sind wir noch stolz darauf, auf das, was wir so hingekriegt haben. Also, Paulus ist der festen Überzeugung, der ganz festen Überzeugung, wenn die Grundfragen des Glaubens nicht ganz klar sind, in Kopf, in Herz, in Leben, hat das ganz massive Auswirkungen auf die Nachfolge Jesus Christus hinterher. Und ich denke, Sie kennen das aus Ihrem eigenen Leben. Und Sie kennen es vielleicht auch aus den Gesprächen mit anderen. Wenn ich an die letzten Tage denke, die wir im Haus hatten und die Gespräche, die wir geführt haben, dann würde ich sagen, Galaterbrief pur. Galaterbrief pur. Menschen, die in Christus ihren Stand haben, aber die das Geschenk der Annahme in Christus, so wie Paulus es hier sagt, für sich nicht halten konnten. Und dann ist eine Sünde in ihr Leben hineingetreten. Und statt mit dieser Sünde zu Christus zu kommen, kommt die Frage, gehöre ich jetzt noch zu ihm? Kann er mich jetzt noch lieben? Ich sage es mal ganz scharf, als ob diese eine Sünde das einzige Problem dieses Lebens wäre. Und die Sünden, die wir noch ganz kurz loskriegen sollen und werden, das sind unsere geringsten Sünden. Die, mit denen wir ein Leben lang ringen und kämpfen, das sind die richtigen Kaliber. Galaterbrief pur. Oder wenn ich daran denke an Menschen, die sagen, ich kann in der Gegenwart Gottes nicht sein, das geht nicht, ich muss mich erst bessern. Dann muss man ihm deutlich machen, das wird auf dieser Seite der Erde nichts mehr mit dir und Christus. Denn du wirst es nicht schaffen, auf dieser Seite der Erde auch nur annähernd deinem Leben einen Radius zu geben, der es angemessen macht, dass du dich Christus näherst. Ich muss erst mich bessern. Die Selbstoptimierung. Oder dieser Gedankengang, der immer wieder in der Seelsorge vorkommt in den letzten Tagen. Jetzt bin ich schon so lange unterwegs mit Christus. Das kann nicht sein, dass der noch so zu mir steht. Das kann nicht sein. Um dann deutlich zu machen, das klingt unglaublich demütig, was du da sagst. Das klingt auch sehr, sehr fromm. Aber letztlich entleerst du damit die Wirksamkeit und die Wirkkraft des Evangeliums, dass der Christus einmal gesagt hat, ich habe dich genommen, ich habe deine Hand ergriffen und ich ziehe das mit dir durch von jetzt bis zum Ende. Evangelium, Grundfragen des Evangeliums sind ganz entscheidend. Nicht nur einmal am Start des Glaubens, sondern immer und immer, immer wieder. Und jetzt geht Paulus hier in den Kapiteln 3 und 4, ganz grob gegliedert, in den dogmatischen Teil des Galaterbriefes, ganz grob. War 1 und 2 Schwerpunkt, diese biografische Hinführung, sind 3 und 4 Schwerpunkt, der dogmatische, der lehrmäßige Teil, um mit 5 und 6 dann in die Praxisanwendung des Gehörten zu kommen. Aber in diesem dogmatischen Teil ist es nun dem Apostel Paulus sehr, sehr wichtig, seine Gemeinde mitzunehmen. Er hat eine bestimmte Art der Argumentation, ich habe sie vorhin schon kurz skizziert. Er fängt sehr massiv an in den ersten 5 Versen, bringt dann das große Abrahamsbeispiel und zieht das dann bis zum Ende durch. Und wir wollen an diesem Text jetzt versuchen, das rüberzuziehen, reinzuhören für unser Leben mit Christus, die wir am Christus und am Evangelium voll festhalten wollen. Und wenn dieser Text da bei uns ankommt, dann denke ich, versucht der Apostel Paulus uns Jesusleuten 3 Titel nahezubringen. 3 Titel nahezubringen, die für uns ganz, ganz wichtig sind, dass sie unser Leben bestimmen, dass sie unser Leben erfüllen. Und die kann man vielleicht so beschreiben. Das allererste, Jesusleute sind Christuskenner. Jesusleute sind Christuskenner. Das wäre vielleicht das erste Stichwort, was ich heute Abend Ihnen da weitergeben möchte. Und da kommt dieser schöne Passus am Anfang, dass es hier heißt, ihr törichten Galater, wer hat euch bezaubert, den doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Jesus Christus war uns vor die Augen gemalt. Das ist ja eine wunderschöne Beschreibung für das, was passiert ist, als sie auf dem Weg waren, zum Glauben zu kommen und was immer wieder passiert, wenn sie jetzt an Jesus Christus glauben. Ihnen wird etwas vor Augen gemalt, vor Augen gestellt, deutlich, deutlich skizziert. Und jetzt sagt hier der Apostel Paulus, es ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig, wer da was malt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ihr müsst euch als Galater einmal überlegen, wer hat denn da in letzter Zeit bei euch ein Bild gemalt, das, so der Apostel Paulus, davon ist er überzeugt, abweicht von dem Bild, das wir euch gemalt haben von dem Christus. Wir haben euch den Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt, mit allem, was möglich war. Und jetzt gibt es da andere Maler, jetzt gibt es andere Skizzen, die auch da anfangen, ein Bild zu malen. Und darauf müsst ihr achten, wer malt da welches Christusbild in meinem Glauben? Er gebraucht ja ein sehr starkes Wort. Er sagt, wer hat euch bezaubert? In der lateinischen Sprache kommen Sie sofort drauf, was dahinter steckt. Quis, vos, fascinavit. Ja? Wer hat euch da fasziniert? Und dieses Faszinieren, was da drin steckt, mein Verschiedenes, fasziniert im Sinn von, wow, was diese Lehrer da sagen, das finden wir inhaltlich hochinteressant. Das ist ja eine geniale Mischung aus Alten und Neuen Testament, aus Gott und Mensch, aus Eigenem und Fremdem. Das ist eine gute Sache, was da auf uns zukommt. Das fasziniert uns. Das ist viel, viel spannender als die etwas trockenen Bibelarbeit des Apostels Paulus. Da kommt was anderes, was auf uns zu. Das fasziniert uns. Faszinierend hat aber auch die Bedeutung von verführend in diesem Sinn. Verführend, so wie es nachher Paulus im Epheserbrief sagt, da hat jemand etwas vor. Oder wie am Anfang des Galaterbriefes es sagt, da will jemand euch von den Koordinaten des Ursprünglichen wegführen. Es hat sogar im Denken des Apostels Paulus was Dämonisches in dieser Sprache. Da ist ein anderer Gedankengang hinter, dass ihr nicht mehr an dem eigentlichen Evangelium festhaltet. Das ist eine ganz zentrale, wesentliche, wichtige Frage für einen Menschen, der an Jesus Christus glaubt, ist, sich selbst Rechenschaft zu geben. Wer malt mein Christusbild? Wer malt da mein Christusbild? Wo habe ich das denn eigentlich her, dieses Bild von Christus, was mich so bestimmt? Wer hat denn da gemalt? Und Sie könnten das garantiert ganz kurz aufzählen, wer so die Maler, abgesehen von Ihrem eigenen Studium der Heiligen Schrift, wer so die Maler Ihres Christusbildes waren. Natürlich, da waren unterschiedliche Lehrer des Wortes Gottes, Pastoren und Pfarrer und Hauskreisleiter und Jugendkreisleiter und Eltern und sonst was dabei, die am Christusbild gemalt haben. Und wir unterstellen allen gar keine schlechten Motive, sondern man muss es überlegen, wer hat denn da welches Christusbild hingemalt? Und Sie wissen, dass in unserem Umfeld ganz unterschiedliche Christusbilder gemalt werden. Christusbilder, die den Christus darstellen als ein großes moralisches Prinzip, die den Christus darstellen als eine wichtige Instanz, als einen großen Menschenfreund, als ein Ideal, als den, mit dem man nach ankommen kann, als die große Orientierungsperson. Sie kennen die Christusbilder, die den Christus bemalen, als den, der uns herausfordert, initiativ zu werden, zur Veränderung dieser Welt. Sie kennen die Christusbilder, wo es ganz stark um eine gesellschaftspolitische Variante geht. Wie kann der Christus hineinwirken zu einem friedlichen Miteinander aller Völker, Religionen und Kulturen? Wie kann das sichtbar werden? Gedanken, an denen was Wahres dran ist und die doch zu wenig sind, um den Christus richtig zu beschreiben. Und dann kommt diese Verunsicherung, dann kommt die Verschiebung, dann kommt die Ebene. Und deswegen sagt hier der Apostel Paulus, ich möchte euch daran erinnern, würde ich das gerne sagen, ihr törichten Galater, was das Grundprinzip unseres Christusbildes war. Wir haben den Christus euch gemalt, vor Augen gestellt, mit einem ganz wesentlichen Kennzeichen. Den Christus und den als den Gekreuzigten. Den Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das ist für den Apostel Paulus ein Motto, ein ganz tiefes Motto. Mit dem legt er sich fest, wie das Christusbild aussieht, das er malt. Paulus ist überzeugt davon, wenn die Gestalt des Gekreuzigten uns nicht vor Augen gemalt ist, Christus als der Gekreuzigte, dann haben wir das falsche Christusbild. Da mögen Nuancen richtig sein, Ansätze mit dabei sein, die wertvoll sind, die auch irgendwo mit im Gesamtbild eine Rolle spielen. Der Kern des Christusbildes ist Christus als der Gekreuzigte. Warum ist das Paulus so wichtig? Weil mit Christus als dem Gekreuzigten ist natürlich für ihn alles eigene menschliche Handeln auf Null gestellt. Das ist für ihn mit dem Christus als dem Gekreuzigten verknüpft. Wer Christus als den Gekreuzigten sieht und weiß, ohne diesen Christus, und zwar 100% diesen Christus, habe ich keine Chance. Wer Christus als den Gekreuzigten malt, sieht den Menschen verhaftet in der Sünde und im Gericht Gottes ausgeliefert. Er sieht den Menschen nicht in der Lage, aus Eigeninitiative selbst in die Gemeinschaft mit Gott hineinzutreten. Wer Christus als den Gekreuzigten sieht, der weiß aber gleichzeitig, dass hinter diesem Christus das Herz der Liebe Gottes steckt, der genau diesen Weg gehen wollte. Er erkennt unglaublich deutlich die Zuwendung Gottes zu Menschen und den Willen Gottes, den Menschen zu lieben und zu retten. Und er weiß, wer Christus als den Gekreuzigten sieht, der hat keine andere Chance, als das nur in Anführungszeichen zu glauben. Denn das Kreuz ist ja der Stachel, ist die Unlogik, ist diese Spannung, ist das Ungewöhnliche, ist das Gemeine im christlichen Glauben. Oder wie Paulus es sagen kann im 1. Korinther 1, es ist die Torheit und der Skandal, an dem man sich reiben muss und man immer wieder neu stecken bleibt und weiß, darum geht es. Christus als der Gekreuzigte. Wer hat denn da gemalt? Wer hat denn gemalt? Wer hat ihr Christusbild gemalt? Was sind denn die Skizzen ihres Christusbildes? Ist das die absolute Mitte? Jesus Christus, der Gekreuzigte, für mich, für meine Schuld, in meiner Sündenverderbnis, in meiner gottverlorenen Existenz, hat mich diese Liebe erreicht, gerettet, Treue zugesagt und gehalten. Und das glaube ich. Das glaube ich. Dazu gehört aber auch das andere. Es ist ja nicht nur so, dass der Christus uns vor Augen gemalt wurde, sondern wir entdecken hier bei Paulus, wir haben uns auch darum zu kümmern, dass uns der Christus vor Augen gemalt wird. Verstehen Sie, wenn mir nicht der Christus und er als Gekreuzigter vor Augen steht, dann wird mich auch der Christus als der Gekreuzigter nicht prägen und bestimmen. Ein Tag, ein Schritt der Nachfolge, ein Leben mit Christus kann auch nur insoweit von ihm geprägt sein, als mir er und als der Gekreuzigte vor Augen steht. Das heißt, ich habe als glaubender Mensch die Verantwortung, auch mich darum zu kümmern, dass ich ein klar vor meinem geistigen Auge stehendes Christusbild und ihn als den Gekreuzigten habe. Das ist meine Aufgabe. Und Paulus gibt uns das mit in unser Nachfolgeheft, in unsere To-Do-Abteilung hinein. dass ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, daran sich orientieren muss, da Energie aufwenden muss, dass er den Christus vor Augen hat. Und Sie wissen es doch mit mir. Sie brauchen doch nur in normale Tage Ihres und ich in mein Leben hineinschauen, dass das der Schlüssel ist, ob ich ihn vor Augen habe. Ihn, und zwar als den Gekreuzigten. Wenn ich ihn nicht vor Augen habe oder nur eingeschränkt oder falsch vor Augen habe, dann bleibt das nicht folgenlos. Und wenn Grundfragen des Evangeliums angesprochen werden, dann sagt der Apostel Paulus der Gemeinde, damals wie heute uns, kümmert euch darum, dass ihr Christuskenner seid, dass ihr den Christus vor Augen gemalt habt, und zwar als den Gekreuzigten. Dass das die Aufgabe ist für alle Seelsorge, für alle Hauskreise und natürlich für alle Verkündigung, das ist selbstredend. Und trotzdem habe ich mich auch als einzelne Person darum zu kümmern, dass vor meinen Augen der Christus als Gekreuzigter prägend und bestimmend ist. Jesus-Leute sind Christuskenner. Das Erste. Das Zweite ist, Jesus-Leute sind Geisttäter. Ich weiß, das Wort gibt es nicht, aber ich sage es trotzdem, ja. Sind Geisttäter. Denn das ist die interessante Mischung, dass hier der Apostel Paulus ja uns eine Argumentation hineinführt, die für uns eigentlich gar nicht so sofort erkennbar ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder die Predigt vom Glauben? Klar, durch die Predigt vom Glauben. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn etwas so Großes, was denn? Dass der Heilige Geist euer Leben eingezogen ist, vergeblich erfahren, wenn es denn dann vergeblich gewesen wäre, der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch. Das ist ja ein Satz, den darf man gar nicht sagen heute im Deutschen. Ich habe mir treu gelernt, nie tun als Hauptverb nehmen. Aber hier ist es ganz, ganz wichtig, das zu begreifen. Taten tun. Ja? Taten tun, eigentlich in der griechischen Sprache noch viel stärker. Energiereiche Kraftwirkungen, müsste man eigentlich sagen. Der Geist bewirkt energiereiche Dynamis, Kraftwirkungen unter euch. Das ist eine hochinteressante Formulierung. Ganz kurz vorneweg, natürlich, ohne Heiligen Geist kein Glauben. Ist ja klar, ne? Ist klar. Johannes 3, Nikodemus. Wie willst du an Gott glauben, wenn der Geist nicht da ist? 1. Korinther 12, nur der kann Christus einen Herrn nennen, der das durch den Geist tut. Ohne Odem Gottes, so hat er männlich gesprochen, keine Chance, eine Beziehung zu Gott zu kommen. Keine Chance. Der Heilige Geist ermöglicht Glauben. Der Heilige Geist ist der Sauerstoff unseres Lebens mit Christus. Wenn das weg wäre, wäre innerhalb von wenigen Sekunden Feierabend in unserem Leben. Ohne diesen Heiligen Geist keine Chance. Der Heilige Geist ermöglicht das Leben mit Gott. So, und diese Ermöglichung des Heiligen Geistes, die machen wir fest, das ist auch richtig, zum Glauben kommen und am Wort Gottes. Ich orientiere also meine Geistträgerschaft darin, dass ich zum Glauben gekommen bin und dass der Heilige Geist in meinem Leben wohnt, weil Christus von mir aufgenommen wurde. Wenn der Geist in mir drin ist, zeugt es, was er mir gibt, so wie es im Römerbrief steht. Hier aber macht der Apostel Paulus etwas sehr Interessantes. Er spricht nämlich von diesen Energieladungen, von den Kraftwirkungen des Geistes. Er behauptet, dass etwas Hochinteressantes, nämlich, dass man mitkriegen kann, ob in Ihrem, ob in meinem Leben der Heilige Geist da ist. An dem, was der Heilige Geist bewirkt. Es gibt Manifestationen des Heiligen Geistes. Der tut Taten unter euch. Das ist wichtig. Dass Menschen, die an Christus glauben, wissen, sie dürfen Geisttäter sein. Also die eigentliche Täterschaft ist die des Geistes. Der Geist ist der Täter. Geisttäter sein.
Woran können wir denken? Woran kann man die Manifestation des Heiligen Geistes unter anderem festmachen? Ich nenne ein paar Beispiele. Da sitzt eine Frau in Philippi und hört dem Apostel Paulus zu. Und sie kommt zum Glauben. Oder tatsächlich gesprochen, wer zieht ein ihr Leben? Der Heilige Geist. Und jetzt gibt es eine Manifestation, der Geist tut etwas in ihr. Was denn? Da sagt, wenn ich jetzt diesen Glauben habe, dann möchte ich getauft werden. Das ist eine Manifestation. Und wenn ihr glaubt, dass ich zu Christus gekommen bin, dann bitte ich euch, dass ihr in mein Haus hineinkommt. Das ist eine Manifestation des Geistes. Der Geist tut etwas mit dieser Lydia. Da rutscht der Kleine mit dem dicken Portemonnaie von dem Baum runter in Lukas 19 und nahm ihn auf mit Freuden, diesen Jesus. Und dann muss Jesus ihnen nicht sagen, jetzt zeig mir mal deine Kontoauszüge, sondern der sagt von sich aus, Manifestation des Geistes, merken Sie es? Jetzt muss ich meine Finanzen in Ordnung bringen. Da sind noch ein paar ganz, ganz fiese Dinge gelaufen, die vor dir, Herr Jesus, überhaupt nicht wünschenswert sind. Das kann ich nicht mehr dulden. Ich werde das auf jeden Fall sofort in Ordnung bringen. Manifestation des Geistes. Da steht ein Mann in Jerusalem, ohne jegliche theologische Ausbildung. Hat nie eine Fakultät von innen gesehen. Das Einzige, was er gut konnte, war Fischernetze flicken. Und soll jetzt die erste, in Anführungszeichen, die erste Predigt des Gottesvolkes halten. Wie mag das werden? Manifestation des Geistes. Tausende, so vorstellen. Tausende, die nach dieser Predigt sagen, Christus soll die Mitte unseres Lebens sein. Manifestation des Geistes, Paulus sagt uns in Galater 5, der Glaube, er ist durch die Liebe tätig. Da stehen Sie morgen früh auf und machen zu deutlich stille Zeit. So deutlich, dass der Geist Ihnen was sagt. Wo Sie genau wissen, Mist, die stille Zeit war zu gut. Ich weiß, was ich tun soll. Dann kommt es zu einer Manifestation des Geistes. Da erkenne ich, dass mein Leben an einer bestimmten Stelle nicht stimmt. Ich will nicht, dass es so bleibt. Ich gehe Schritte der Umkehr, der Buße. Ich hole mir einen Seelsorger. Ich drehe um, sage, Herr, hier bin ich. Es war falsch. Was ist das anders als Manifestation des Geistes? Und jetzt sagt hier das Paulus. Das ist etwas, was ganz, ganz wesentlich, der Geist ist in euch und es gibt etwas, das der Geist tut. Er tut Taten. Er tut Taten. Und es ist sehr schön, das zu entdecken, dass das mit zu der Kernkompetenz von Jesus-Leuten gehört, dass der Geist in ihnen und durch sie und mit ihnen Taten tut. Tatsächlich, ganz unterschiedliche. Aber das macht er. Und sie stimmen mir doch zu. Dass sowohl in ihrem eigenen Leben, als auch wenn sie das bei anderen sehen, sie es immer auf eine eigentümliche Art und Weise berührt. Wenn sie merken, da tut der Geist jetzt Taten. Wenn ich an die seelsorgerlichen Gespräche der letzten Tage denke, teilweise auch schwierige seelsorgerliche Gespräche denke, und dann mal den Eindruck hat, jetzt tut der Geist Taten. Dann kann man eigentlich nur ganz still daneben sitzen, das mitbeobachten, wie dann Menschen sagen, das ist jetzt die Manifestation des Geistes. Das ist jetzt dran. Dieser Schritt, diese Tat, diese Umkehr, diese Botschaft der Liebe. Der Geist tut Taten. Geisttäter. Was sind Jesus, Leute? Jesus, Leute, sind Christuskenner und kümmern sich darum, dass der Christus vor ihren Augen steht. Jesus, Leute, sind Geisttäter, wollen das, dass der Geist Taten tut in ihnen und durch sie. Und diese Jesus-Leute sind auch Schriftliebhaber. Schriftliebhaber. Es ist einer der schönsten Sätze über das Neue Testament, über die Bibel an sich hier drin. Was haben sie ihn übersprungen? Aber hören Sie noch einmal hin, was Paulus sagt in Vers 8. Die Schrift aber hat es vorausgesehen. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht hat. Was ist das denn? Wer ist denn die Schrift? Und wie soll die Schrift etwas voraussehen? Das ist doch hier nur Bibel, Buchstaben, Sache. Merken Sie etwas, dass bei Paulus Schrift eine Person ist? Das heißt, ich habe es mit diesem Buch aus der letzten Sicht Gottes nicht mit einem Buch zu tun, sondern ich begegne in diesem Buch der Person, die dahinter steckt, sodass Paulus sogar das austauschen kann. Er kann das austauschen, er kann sagen, die Schrift hat es vorausgesehen, wenn wir eigentlich sagen würden, Gott oder Jesus oder wie auch immer. Das heißt, die Sache, die Schrift, wird zur Person. So identisch ist Schrift und Gott, da geht nichts dazwischen. Da geht nichts dazwischen. Und deswegen gehört zu einem gesunden Glauben, der auf den Grundlagen der Bibel stehen bleibt, tatsächlich auch immer wieder neu ein Zurückfinden zur Liebe an der Bibel. Nicht nur zur Achtung, ist auch schon nicht schlecht, oder zum Respekt, sondern zur Liebe. Weil das, was hier gesagt ist, ist so durchlässig, dass es keine Sache mehr ist, sondern eine Person ist. Hier kommt Gott ihnen an. Die Schrift hat es die Schrift hat es vorausgesehen. Kein Blatt geht dazwischen. Ja, ich weiß. Ist bei Ihnen nicht anders als bei anderen. Es ist nicht immer Liebe zur Bibel da. Aber Liebe kann man wieder lernen. Das gilt ja auch für Beziehungen zwischen Menschen. Das gilt auch zur Bibel. Und der erste Weg, wieder Liebe zu lernen, ist, sich diesem Buch auch wieder zuzuwenden. Ganz einfach. Ganz einfach. Sagen, Herr, hier komme ich. Zum 793. Mal in meinem Leben mit dir. Und bin wieder neu wieder da. Und deine Worte in mein Leben aufzunehmen. Es tut mir leid, dass mir das so nebensächlich geworden ist. Es tut mir leid, dass mir so vieles andere so wichtig geworden ist. Ich bin wieder da. Ich möchte wieder ein bisschen so ein Schriftliebhaber sein. Einer, der sich freut und der deine Worte liebt. Der deine Worte liebt. Und aus diesen drei Elementen lehrt uns hier der Apostel Paulus, kommt es zum gesunden Glauben in der Mitte. Jesus-Leute sind Christuskenner. Ich male mir den Christus vor Augen und ich bekomme ihn vor Augen gemalt als den Gekreuzigten. Jesus-Leute sind Geisttäter. Ich will, dass es zu Taten des Geistes in meinem Leben kommt. Der soll Taten tun. Und Jesus-Leute sind Schriftliebhaber. Und dann geht der Apostel Paulus ja mit uns da durch und gibt uns mal so eine Art der Auslegung des Alten Testamentes. Er sagt, es gibt ein Beispiel für Glauben. Das große Beispiel ist Abraham. Und er läutert uns nun an einem Rundgang durchs AT, dass Glaube schon immer das Entscheidende war und man ohne Glauben vor Gott keine Rechtfertigung findet. Er beweist das, für viele von uns normal, für manche für uns überraschend. Er beweist Glaubensgerechtigkeit im Alten Testament. Denn nur wenn schon im Alten Testament das die Grundlage war, hat es ja auch Bedeutung und Bestand. Und deswegen ist für ihn das selbstverständlich, dass die Glaubensgerechtigkeit im Alten Testament erwiesen wird. für Paulus ja ganz wichtig, auch für den Römerbrief ja wichtig, diese Belegstelle aus dem Propheten Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Zentralstelle auch im Römerbrief. Und daran macht er seine Schriftliebe uns deutlich. Paulus, wie komme ich gut durch? Paulus, wie kann ich darauf aufpassen, dass ich in den Grundlagen festbleibe? Er würde sagen, sei ein Christuskenner. Dass der Christus dir vor Augen gemalt ist. Sei ein Geisttäter. Lass den Geist in dir Taten tun. Sei ein Schriftliebhaber. Wende dich diesem Wort zu. Und dann bleibst du den Grundlagen des Evangeliums. Und der Vogel des Glaubens kann wieder abheben. Ich bete. Und wenn wir das hören und in uns aufnehmen, dann wollen wir an diesem Abend, Herr Jesus Christus, so wie es uns vor Augen steht, auch umkehren. Und die Chance nutzen, uns hinzuwenden zu dir. Du weißt, wie viele andere Dinge uns vor Augen gemalt werden. Nicht nur wie viele komische Christusbilder, sondern auch wie viele andere Bilder. Und dann läuft unser Leben halt so, wie es läuft. Und wir bitten dich, dass uns das geschenkt ist. Und dass wir da einen Weg auch für uns finden, dich wieder vor Augen zu haben. Und wir danken dir, dass du uns den Geist geschenkt hast. Und dass dein Geist in uns und durch uns Taten tut. Und wir sind so froh, dass das nicht aufgrund unserer eigenen Ideen und unserer eigenen moralischen Stärke läuft, sondern weil du diese Taten getan haben möchtest. Und wir bitten dich, dass diese Geisttäterschaft auch uns in den nächsten Tagen begegnet, überrascht, herausfordert. Und wir bitten dich, mach uns neu zu Schriftliebhabern. Wir möchten wieder zu dir kommen und zu deinem Wort. Und wir möchten es nicht nur achten und respektieren und anerkennen. Wir möchten es lieben und uns aufnehmen und darin direkt dir begegnen. Und so kannst du uns auf dem guten Weg halten. Auf dem Weg der Nachfolge, auf dem Geschenk der Rechtfertigung des Glaubens, im Glück der Kindschaft, als Träger deines Geistes, in der Heiligung, die dir gefällt. Und der Vogel hebt wieder ab. Hab Dank dafür.